Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und heute gibt es den zweiten Teil mit dem wunderbaren Herzchirurgen, Notfallmediziner, Intensivmediziner und Taucherarzt, dem Dr. Reinhard Friedel. Wenn du dir den ersten Teil noch nicht angeschaut hast bei YouTube oder im Podcast angehört hast, dann mach das auf jeden Fall. Denn heute im zweiten Teil sprechen wir ja darüber, warum unser Herz alleine gar nicht imstande ist, die täglichen fast 10 Tonnen Blut durch unseren Körper zu pumpen. Die Frage ist, wer macht das denn, wenn unser Herz das nicht tut? Wir reden aber auch darüber, warum in unserem Blut alles sichtbar gemacht werden kann und das Blut auch ein gigantisch großes Geschäft ist. Ja, freue dich auf diesen zweiten Teil. Und vor allen Dingen auf diese vielen wichtigen Informationen. Denn wenn du ganzheitlich gesund werden möchtest, dann darfst du eben auch mal einen Blick in dein Blut werfen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei bei dem zweiten Teil mit dem wunderbaren Dr. Reinhard Friedel. Herz gar nicht imstande ist, diese 6 bis 8 Tonnen Blut, was wir täglich oder was das Herz täglich durch unseren Körper pumpen muss, das ist physikalisch gar nicht möglich. Oder probier das noch mal ein bisschen besser für uns Laien zu erklären.
Es ist nicht möglich. Ja, also das ist ein faustgroßer Muskel und der schlägt 100.000 Mal am Tag. Und die gemeine Vorstellung ist ja so, die drückt das Blut so durch die Blutgefäße, ja, durch die Arterien und dann auf der anderen Seite geht sie dann in die Venen, dann kommt es wieder zurück. Ja, wie in einem Heizungssystem. Nur jetzt muss man verstehen, dass unsere Blutgefäße, die werden immer kleiner und die verzweigen sich immer mehr. Ja. Das heißt, der Widerstand wird immer größer. Ja, muss ich das so vorstellen, wenn du jetzt versuchst, durch einen Strohhalm zu atmen, ist ein sehr kleines Gefäß, das hat einen sehr hohen Widerstand. Da kannst du gar nicht richtig durchatmen. Also der Widerstand wird immer höher und das Herz, wenn man die Herzleistung berechnet, ist nicht dazu in der Lage, diesen Widerstand zu überwinden. Hinzu kommt, dass unsere Blutgefäße, das sind nicht starre Röhren, sondern die sind ja lebendig, die werden immer größer, dann werden sie wieder kleiner und sie sind total durchlässig. Das müssen sie ja auch sein. Da müssen ja die Nährstoffe, der Sauerstoff, der muss raus aus den Blutgefäßen, die Zellen, dann kommt wieder was zurück. Das heißt, auf Gewebeebene in unserem Körper finden am Tag 80.000 Liter Flüssigkeitsaustausch statt. Da geht immer was raus und was rein. Und dann ist ja die Frage, wie kommt zum Beispiel jetzt im Augenblick oder bei den Zuhörern das Blut aus der rechten kleinen Zehe wieder zurück zum Herzen? Ja, wieso fließt das jetzt da nach oben? Also da ist jetzt keine Muskelpumpe.
Aber die Venen klappen? Also ich meine...
Ja, aber es muss ja... Die Venenklappen verhindern, dass es zurücksinkt. Ja, aber wieso fließt es jetzt nach oben? Also wieso fließt Blut gegen die Schwerkraft nach oben?
Also der normale Laie würde jetzt denken, das wird vielleicht durch das Herz angesaugt. Ja, aber es ist dann nicht der Fall.
Nee, der Druck im Herzen ist positiv. Also ein bisschen durch die Atmung vielleicht. Ja, aber es geht gar nicht. Das Herz kann nicht 4 Liter Blut in der Minute ansaugen. Mhm. Ja. So, eben all diese Dinge sind zu hinterfragen. Also so dieses einfache mechanische Pumpenmodell, das funktioniert nicht. Und man geht heute viel mehr davon aus, dass Blut eine Eigenbewegung hat, eine eigene Kinetik. Ja, dass zum Beispiel das zurückfließende Blut das Herz antreibt. Das zurückfließende Blut das Herz aufdehnt, ja, dort Wirbel bildet. Vortex-Formationen, die wir überall in der Natur haben. Das sind energiereiche Formationen, die wir in Sonnenblumen sehen, die wir in Tornados sehen. Und die geben die Energie an das Herz ab und dehnen es auf. Und dann gibt das Herz dem Blut einen Impuls. Und also Blut hat eine Eigenkinetik und wird zum Beispiel angetrieben, auch durch die Sauerstoffdifferenz. Also hier, wenn wir einatmen, da ist ja ganz viel Sauerstoff und dann geht das Blut dahin, wo ganz wenig Sauerstoff ist. Und dann dreht es seine Flussrichtung wieder um und geht von dahin, wo wenig Sauer ist, zu viel. Also es gibt noch ganz andere physikalische Kräfte, die da eine Rolle spielen. Und deshalb kann man das Herz nicht irgendwie als so eine Pumpe anziehen, die das Blut dadurch drückt, sondern eher als ein Organ, was dem Blut Impulse gibt.
Also ist das Herz quasi verliebt auch ins Blut und das Blut verliebt ins Herz, so wie du es mal beschrieben hast, dass das Herz verliebt ist ins Gehirn und dass das ein Liebespaar ist, ne? Dann hätten wir ja noch jemanden. Wir sind ein Trio dann quasi, ne?
Wir sitzen auf einer Schaukel.
Ja. Sehr
die,
schön.
Die treiben sich so gegenseitig an.
Gut, die Frage stellt sich natürlich auch, wer sorgt dann wiederum für die Kinetik? Und irgendwann kommt man natürlich dann ganz klar wieder an diesen, ja, ich will mal sagen, doch schon spirituellen Punkt. Ich weiß, dass die Schulmedizin da immer die Nase rümpft, aber Spiritualität bedeutet ja nur Geist und Körper, was miteinander in Verbindung steht, ja. Und dann fragt man sich, was war zuerst da, ne? Also da gibt es einfach ein Bewusstsein, ein Qi, eine Lebenskraft, was dafür sorgt, dass alles miteinander verbunden ist, ne? Siehst du das mittlerweile auch so?
Absolut. Also Spiritus in seiner ursprünglichen Bedeutung bedeutet Atem, weil die Menschen schon immer verstanden haben, alles, was lebt, atmet. Ja, also Menschen atmen, Tiere atmen, Pflanzen atmen auch. Ja, und was wir einatmen, das haben die Pflanzen ausgeatmet. Also was Pflanzen ausatmen, was produzieren, ist Sauerstoff. Ja, und dann atmen wir wieder Kohlendioxid aus, das atmen die Pflanzen ein. Und machen dann in der Photosynthese aus Kohlendioxid und Wasser zusammen mit Sonne wieder Sauerstoff. Mhm. Wir sind in einer konstanten Wechselatmung. Und in diesem Atem, in diesem Spiritus, der hat eine Funktion, nämlich der transportiert, der sorgt dafür, dass wir Sauerstoff aufnehmen und das Blut transportiert diesen Sauerstoff. Und diesen Sauerstoff brauchen wir, um Energie zu gewinnen. Also wir sind, also es gibt ja Wasserstoffmotoren, das ist auch ein Gas, ja, und wir haben Sauerstoff, wir sind Sauerstoffmotoren, wenn man so. Ja, also und es gibt ja eben die äußere Atmung, also der Akt der Einatmung, der Ausatmung, aber es gibt auch die innere Atmung und das sagt man, wenn der Sauerstoff dann zu den Zellen kommt, ja, und die machen dann mit diesem Sauerstoff Energie.
Mhm. Du hast ja auch tolle Erfahrungen gemacht, was wir über den Atem an, ich sag jetzt mal, Informationen, sprich Kohärenz in unserem Körper erzeugen können, ja? Und was das wiederum eben auch mit unserer Gesundheit, mit unseren Gefühlen zu tun hat, ja? Kannst du da nochmal was dazu sagen? Weil du hast ja so schön gesagt, jetzt mit dem Sauerstoff im Blut. Das heißt, wenn wir richtig atmen, wenn wir tiefer atmen oder wenn wir sehr kurzatmig sind, kommen wir raus aus der Balance, können wir reinkommen. Was bedeutet das denn für unsere Gesundheit?
Die Einatmung ist immer, also Leben bedeutet immer ein Oszillieren von Anspannung und Entspannung. Ja, so wie Tag und Nacht, wie Sonne und Mond. Und im Atem ist das im Grunde schon untergebracht. Wir atmen ein. Das ist eine Anspannung, da brauchen wir unsere Muskulatur dafür. Und wir atmen aus und dann entspannen wir. Wenn wir einatmen, wird das Herz ein bisschen schneller. Wenn wir ausatmen, wird es wieder ein bisschen langsamer. Im Ausatmen ist die Entspannung. Ja, da wird der Nervus vagus aktiviert, da kommen wir runter. Deshalb ist auch in diesen, sagen wir, viele dieser Atemschulen, die sich mit Entspannung beschäftigen, fokussieren ja auf die Ausatmung. Ja, zum Beispiel das Om ist eine lange Ausatmung. Was mich aber auch sehr interessiert hat, ist, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Einatmung, also was wir als Inspiration bezeichnen, und der Inspiration in unserem Kopf, also der zündenden Idee, dem Gedanke, gibt es hier einen Zusammenhang? Und da gibt es ja ganz tolle neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Ja? Also in den 60er Jahren wurde von dem deutschen Neurologen Kornhuber festgestellt, bevor wir eine freie Willenshandlung vornehmen, also bevor wir zum Beispiel einen Knopf drücken, ist in unserem Gehirn bereits ein Signal, das dieser freien Willenshandlung vorausgeht. Mhm. Das nennt man Bereitschaftssignal. Und das hat dann eine große Diskussion darüber ausgelöst, gibt es einen freien Willen, ja, wenn da schon ein Signal da ist, was wir gar nicht kennen. Mhm. Und das wurde erst vor kurzem geklärt. Und es ist so, dass die Inspiration, also der Akt der Einatmung, tatsächlich auch diese Bereitschaftssignale auslöst. Ja, und unseren freien Willen, unsere Handlung beeinflusst. Aber nicht nur das, auch herzschlag-evozierte Potenziale im Gehirn, auch aufsteigende Körpersignale beeinflussen unsere Entscheidungen. Und so kann man also, und das hat mich wirklich umgehauen, sagen, dass der Akt der Einatmung, auch der Anspannung, wenn man so möchte, tatsächlich auch zu aktiven Willenshandlungen führt und zu zündenden Ideen. Und so, auch da sieht man, dass das alles zusammenhängt. Und wenn man jetzt so unser Bewusstsein betrachtet, Entschuldigung, du wolltest etwas.
Nein, um das zu übersetzen, weil ich kann mir jetzt vorstellen, also durch die wiederholte, ich sag jetzt mal, ich habe sehr häufig in meinen Seminaren und eben auch bei meinen größeren Seminaren von dir erzählt. Und die jetzt zuhören, da bin ich mir ganz sicher, sagen, Moment, Moment, das muss mir nochmal jemand übersetzen. Weil natürlich nicht jeder dieses Wissen hat, wie du das jetzt hast. Ja, das bedeutet, in dem Moment, wo ich mich gezielt mit der Atmung beschäftige, wo ich vielleicht auch Meditation oder eine Kohärenzatmung bewusst übe und trainiere, bedeutet das dann, dass du als Arzt und Wissenschaftler sagst, okay, dann kann der wirklich perfekte Gedanken auch erst einfallen. Also dieser, wow, ich habe eine Intuition, da fällt mir was ein. Sind das diese Zusammenhänge, die dadurch vielleicht in die Erkenntnis kommen?
Genau. Wenn man aufhört zu denken, was für uns alles sehr schwer ist, ja, aber tatsächlich es mal ein bisschen gehen lässt und sich auf den Atem konzentriert, ja, und das darf auch ruhig, und Atem ist immer auch Einatmen, ja, und was ich sage ist, dass gerade in diesem Aspekt der Einatmung liegt die Inspiration, ja, dann kommt die Idee. Ja, und in dem Aspekt der Ausatmung, dann kommt wieder die Entspannung, das Loslassen. Ja, aber wir brauchen ja beides.
Absolut, das ist das Leben.
Wir wollen ja auch inspiriert sein. Ja, wir wollen inspiriert werden zu guten Ideen, zu Willenshandlungen. Und das wird durch den Atem getriggert. Und man muss eben verstehen, und das Medium dazwischen ist das Blut. Ja, weil wir atmen ein in unsere Lungen. Ja, und dort sind wir. Da ist ja unsere Körperoberfläche, wird ja nochmal 500 mal größer in unseren Lungen. Ja, das sind Lungenbläschen. Und da nehmen wir den Sauerstoff auf, so. Und dieser Sauerstoff geht dann ins Gehirn, ja, vom Herzen aus. Und das sieht man dann auch in diesen Magnetresonanztomographien, diese bunten Bilder, wenn man immer sagt, da leuchtet jetzt irgendwas, ja. Das ist ja keine direkte neuronale Aktivität, die da leuchtet. Das ist Blutfluss. Das ist sauerstoffreiches Blut, was dann leuchtet.
Moment, das muss ich jetzt nochmal fragen. Das ist ja auch neu. Das heißt, im MRT sehe ich nicht, wie diese neuronalen Verbindungen simsen. Ich sehe nur das Blut, was durch die neuronalen Verbindungen fließt. Oder?
Genau, ich sehe das Blut, was im Gehirn fließt. Und das ist das Bunte, diese Bilder. Das ist nicht Nervenaktivität, das ist Blutfluss. Sauerstoffreiches Blut aus der Inspiration.
Ja. Oh wow, okay.
Und jetzt kommt's. Ja, die gängige Idee ist dahinter, dass also wenn Nervenzellen also arbeiten, dann fordern sie mehr Blut an, damit sie die Energie haben, um arbeiten zu können. Und das kann man in diesem MRT zeigen und dann fängt das Blut an zu leuchten oder das Bild an zu leuchten. Das nennt man neurovaskuläre Kopplung, das ist die Idee. Hat aber einen Haken, dieses Modell, ja, weil wenn ich jetzt also einen bestimmten Gedanken habe und bestimmte Gehirnzellen benutze, dann müssen die also Blut anfordern und das dauert aber eine Sekunde, bis das kommt. Mhm. Ja, während ich kann aber im Millisekundenbereich denken. Also wenn ich jetzt jedes Mal warten müsste, bis da wieder Blut irgendwo ankommt, würde unser Gespräch sehr lange dauern.
Gut, bei diversen Menschen ist das auch manchmal so, ja. Ist der Fluss nicht so gegeben.
Da gibt es auch diese vaskuläre Demenz. Ja, wenn diese Blutgefäße so ein bisschen verstopft sind, sage ich jetzt mal, oder verändert, dann werden wir auch dement. Und es gibt jetzt aber andere Hypothesen, ja, die heißen, also woher weiß das Blut jetzt, wo es hin muss?
Ja.
Ja, es gibt auch andere Hypothesen, die heißen hämoneuronale Hypothesen, die sagen, das Blut fließt dahin, das Bewusstsein aus dem Blut fließt dahin, im Gehirn, wo es denkt, dass wir denken sollen.
Also es gibt dieses Energiefeld, dieses höhere Bewusstsein. Und Ich denke, jeder, der sich tiefer mit dieser Arbeit beschäftigt, weiß, es muss irgendwo eine Energie geben, die das alles komplett steuert. Ja, ich glaube, die Quantenphysik hilft uns da ja auch zumindest im Ansatz, das zu verstehen, ne?
Und dieses Blut kommt immer aus dem Herzen.
Ja.
Dort wird es energetisiert. Dort wird es mit Sauerstoff versorgt.
Mhm.
Deshalb gibt es Herzblut. Ja? Also deshalb ist es dieses Gefühl, dass wir Herzblut für etwas haben, hat auch an dieser Stelle durchaus eine neurowissenschaftliche Evidenz.
Sehr, 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 sehr schön. Ja, es ist ja auch ein Riesengeschäft. Also es hat mich auch fasziniert, als ich das gelesen habe. Es war mir völlig also ich wusste das nicht, dass das Blut, ich glaube, du hast es beschrieben, mit einer der teuersten Flüssigkeiten ist auf unserem Planeten Erde. Was war das, 8 oder 9 teuerste Flüssigkeit oder wertvollste Flüssigkeit? Ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Auf jeden Fall wird damit ein gigantisches Geschäft gemacht. Allein in Deutschland hast du gesagt, mehrere Milliarden, ne, die quasi da, ich sag mal, umgesetzt werden. Sind das Blutkonserven oder was ist das? Mit was macht denn die Wirtschaft, weil mich das auch noch interessiert hat, so ein gigantisches Geschäft mit dem Blut?
Blut ist ein sehr wertvoller Rohstoff. Ja, also es kostet $400 pro Liter. Das teuerste, also es ist nicht so teuer wie Chanel Nummer 5, das sind glaube ich $35.000 pro Liter.
Okay.
Deutlich teurer als Heizöl mit $1 pro Liter, aber es ist die 10. teuerste Flüssigkeit der Welt. Die 10. Ja. Und aus Deutschland wurden 2021 Blutprodukte im Wert von $40 Milliarden exportiert aus Deutschland.
Wow.
Und dieses Blut wird ja gesammelt von Spendern. Und da kann man 3 Produkte draus machen aus Vollblut, ja. Also gute Blutkörperchen, Blutblättchen und Blutplasma. Und was man in den Kliniken am meisten braucht, ist eben rote Blutkörperchen für Unfallopfer oder bei Operationen und Blutblättchen auch zur Blutgerinnung. Plasma braucht man nicht so viel, da ist ziemlich viel über. Also Blutplasma ist Blut ohne Blutkörper, ohne rote Blutkörperchen und ohne Blutblättchen und ohne weiße Blutkörperchen. Das ist sozusagen der Rest der Soße, ja, wenn alle drin sind.
Ja.
Aber da ist noch unheimlich viel, da sind Immunglobuline drin, also Abwehrstoffe, ja. Die braucht man zum Beispiel zur Produktion von Impfstoffen, ja. Da ist Eiweiß drin, da ist Albumin drin, also sehr, sehr viele wichtige Rohstoffe der Biologie sozusagen, und die sind von der Pharmaindustrie heiß begehrt, und die kann man der Pharmaindustrie auch verkaufen, und die kaufen die auch.
Ja, ist faszinierend. Also wenn man sich dann mal mit so etwas beschäftigt, was man zwar jeden Tag in sich trägt, aber kein Bewusstsein bis jetzt dafür entwickelt hat, und auf einmal macht man das durch dein Buch, ist mir das nochmal ins Bewusstsein gekommen, ist das schon einfach faszinierend, ja. Wenn du jetzt aufgrund deiner Erfahrung, also in deinem ersten Leben, wo du als Herzchirurg an all den Herzen operiert hast, dann im zweiten Leben, wo du diese Spiritualität, die Gefühle mit dazu genommen hast, plus die Erfahrung, und jetzt hast du noch dieses Bewusstsein aufgebaut zu dem Blut und hast auch wieder so viel rausgefunden. Wenn du da drauf schaust, aus der Vogelperspektive, und du schaust darauf, was ist denn deine wichtigste Erkenntnis Stand heute, wenn du auf all diese Aspekte schaust, die du jetzt in Erfahrung bringen durftest, durch deine Erfahrung, durch dein Wissen, durch all das?
Also die moderne Medizin hat großartige Fortschritte gemacht, und wir können heute großartige Dinge messen. Wir können sie auch im Blut messen und Körperfunktionen messen, und das hat uns wirklich sehr geholfen. Aber es gibt noch sehr viele Aspekte bezüglich des Lebens und bezüglich der Gesundheit, die man nicht objektiv messen kann, die aber trotzdem da sind. Ja, und gerade an dieser Grenze bewege ich mich immer. Ja, zum Beispiel können wir jetzt schon ein bisschen so Psychotrauma messen und das hochsensitive CRP und wie das alles in uns hineinwirkt. Aber da sind wir erst ganz am Anfang. Das heißt, es gibt viele Dinge, die wir nicht messen können oder noch nicht, die aber trotzdem vorhanden sind und die man trotzdem auch ins Kalkül ziehen muss. Und so denke ich, brauchen wir für eine gute Medizin einen hybriden Ansatz, ja, der sowohl die Naturwissenschaften und die Mechanik und die Biochemie natürlich berücksichtigt, vollumfänglich, der aber auch die Seele, das Bewusstsein, den Atem und all diese Faktoren gleichermaßen ernst nimmt und in eine Therapie integriert. Ja, nur dann kann Heilung stattfinden.
Sehr schön. Auch vor allen Dingen auch der letzte Satz. Nur dann kann Heilung stattfinden. Und Heilung geht eben weit über das hinaus, was sehr, sehr viele Menschen immer noch praktizieren. Ich nenne das immer so ein bisschen die Ersatzteillager-Mentalität. Wir dürfen einfach wieder erkennen, dass wir mehr sind. Ja, viel, viel mehr als nur ein Körper mit vielleicht so einem schlauen Etwas zwischen den Ohren, sondern da ist viel, viel mehr dahinter. Und das ist einfach ganz toll, auch wie du das beschrieben hast, ja, Blut, der Fluss des Lebens. Lieber Reinhard, wie oft lässt du dein Blut jetzt untersuchen und wie schaust du jetzt da drauf? Misst du andere Parameter als das klassische große oder kleine Blutbild?
Also ich lasse es gar nicht untersuchen, weil ich mich gesund fühle.
Sehr schön, okay.
Aber wenn man jetzt ein Problem hat, ja, ich mache andere Parameter. Ja, ich mache zum Beispiel, ich messe die Mitochondrien, das sind die Zellkraft. Ja. Okay, dort, wo die Energie umgesetzt wird, die Energie aus dem Sauerstoff, aus dem Blut, die zum Beispiel das sind, geschädigt sind, ja, dann ist der Energiestoffwechsel einfach am Boden. Ja, und gerade so psychotraumatische Erlebnisse führen zu einem chronischen Energiemangel. Also das mache ich. Oder ich messe natürlich auch Schwermetalle zum Beispiel. Ja, Vergiftungen, also wir alle sind permanent Feinstaub ausgesetzt und atmen etwas ein, was nicht gut für uns ist, was eben auch diese Atmungskette, diese Energieproduktion unterbricht. Und Vitamine, und es kommt drauf an, ja, aber es gibt da viele, viele interessante Messungen, die so in einem 0815-Standardlabor nicht vorkommen. Und ja, das mache ich.
Ja, super. Gerade das Thema mit den Schwermetallen ist ja ein riesengroßes Thema. Ja, die Fische sind voll mit Schwermetallen. Das geht wiederum in den Körper hinein, ne? Also das ist schon Wahnsinn, wie oft ich das mittlerweile auch gesehen habe, wie hoch die Schwermetallbelastung teilweise bei den Menschen ist. Und es ist nicht einfach, das Ganze wieder komplett aus dem Körper rauszubringen. Ich weiß nicht, was ist da deine Empfehlung, wo wir jetzt kurz bei den Schwermetallen noch sind? Arbeitest du da mit Zeolith-Chelat-Therapie oder dieser Pherese-Geschichte, dieses Blutwäsche? Oder wie ist das?
Ja, als erstes muss man mal gucken, wo es herkommt. Ja, weil es macht keinen Sinn, etwas einmal auszuschwemmen, was man immer wieder nachschüttet.
Sozusagen.
Ja. Also wenn man überlegen, man würde jetzt konstant Quecksilber belasteten Fisch essen, dann muss man das erstmal herausfinden, wo kommt das eigentlich her, was wir in uns drin haben. Und dann, wenn das mal geklärt, oder man hat Geschirr mit Blei, was jetzt heute nicht mehr so typisch ist, aber was es ja auch immer noch gibt, sagen wir mal, im Kunsthandwerk. Und dann muss man, wenn man es wieder loswerden möchte, also empfehle ich, ja, Brennnesseltee, Birkenblättertee, Zeolith, also Vulkanerde, solche Sachen. Also eine Blutwäsche würde ich jetzt nicht gleich denken. Das ist ja wiederum ein sehr invasives Verfahren. Das ist sicher nur sehr schwer an Vergiftungen vorbehalten.
Ja, super spannend. Also ich könnte mit dir Stunden reden, lieber Reinhard. Ich hätte 100.000 Fragen an dich. Ich finde das so toll. Ja, ich bin natürlich auch ein Riesenfan von unserem Körper und er fasziniert mich ja jeden Tag aufs Neue. Jetzt kommen wir schon zu den letzten Fragen. Wie sind denn deine gesunden Routinen, wie du dafür sorgst, dass dein Blut, dein Herz, dein Körper, dein Geist gesund bleibt?
Meditation. Ja, es ist absolut nicht zu unterschätzen. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man jeden Tag eine Stunde in der Ecke sitzt, aber man braucht eine Praxis der Ruhe, des Atmens, des Sammelns. Das braucht man, ja, sonst, dann kommt auch die Inspiration, ja, dann atmen wir ein, dann kriegen wir Ideen, das regeneriert uns, der Energiefluss kommt durch den Sauerstoff. Das ist meine tägliche Praxis und da gibt es viele Möglichkeiten, ja, da kann man sehr kreativ sein, da wird auch viel angeboten und da kann man gucken, was für einen passt und was nicht. Zweite Bewegung, ich habe es vorher schon gesagt, ja, also, ich habe so ein Programm, da trainiere ich mit meinem eigenen Körpergewicht. Also da muss ich nirgends hingehen. Mhm. mache ich am liebsten, das dauert nicht. Also da, das für die Muskulatur, aber auch dann eben Ausdauer, rausgehen, spazieren gehen, solche Dinge. Ja, und das Dritte ist, das hatten wir auch schon, ist gute Ernährung. Ja, und auch da bin ich nicht ultra orthodox. Ja, also da ist mir nichts Weltliches fremd. Ich trinke ja auch gerne mal ein Glas Wein und esse auch mal eine Pizza. Aber die Dosis macht das Gift. Ja, man muss gucken, dass man dann auch wieder sozusagen, sagen wir, dass die Gesamtbilanz so ist, dass man sich wirklich sehr gut ernährt.
Ja. Toll. Großartig. Ja, lieber Reinhard, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses super spannende zweite Interview, was ich mit dir führen dürfte. Wir bringen in die Shownotes sowohl das erste Buch von dir, Der Takt des Lebens, natürlich nochmal mit rein. Und ich zeige es jetzt für diejenigen, die jetzt hier bei YouTube zuschauen, nochmal. Hier, Blut, der Fluss des Lebens. Ich finde das Buch toll, es ist super spannend, ganz viele neue Erkenntnisse drin. Und irgendwie guckt man da jetzt anders drauf, wenn man sich schneidet oder ja, wenn man auf einmal sich mehr mit dem Thema Blut beschäftigt, ja. Bitte, bitte, bitte bleibe in dieser wunderbaren Energie. Du bist für mich von meinem Empfinden das Bindeglied zwischen einer manchmal noch ein bisschen verstaubten Schulmedizin und dem neuen Bewusstsein, was wir ja brauchen, weil wir brauchen diese Mediziner, Medizinerinnen, männlich, weiblich, ne, zusammengefasst, die ein neues Bewusstsein aufbauen, damit der Mensch eben im gesamtheitlichen Aspekt eben auch heilen kann. Ja, also vielen Dank für deine Arbeit und danke schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, liebe Kerstin. Alles Gute.
Danke.